Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 27. Januar 2011. Heute mit diesen Themen: Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Dokumente über die Schweiz und ihre Rolle im Zweiten Weltkrieg werden online veröffentlicht. Prekäre Verhältnisse für Flüchtlinge in Griechenland. Schweiz lenkt ein und will nun weniger Flüchtlinge dorthin ausschaffen. Und am Schluss Teil 3 unserer Fragerunde mit den 4 Ständeratskandidaten und Kandidatinnen. Am Mikrofon ist der Michael Spahr. Schön, hört dazu.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu den Kurznachrichten heute von und mit Cheyenne Mackay.
Seit Beginn der Proteste gegen die ägyptische Regierung sind nach Angaben der Sicherheitskräfte bereits tausende Menschen festgenommen worden. Das sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ägypten erlebt derzeit die größte Protestwelle seit der Machtübernahme von Präsident Mubarak vor 3 Jahrzehnten. Mindestens 6 Menschen kamen bislang bei den Protesten ums Leben. Für heute werden weitere Proteste erwartet. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon rief die ägyptische Regierung zum Dialog mit den Demonstranten auf. Westliche Regierungen appellierten an Mubarak, sich Reformen zu öffnen und von einer Niederschlagung der Proteste abzusehen. Die brasilianische Umweltbehörde hat mit einer Teilgenehmigung den Baubeginn für ein umstrittenes Staudammprojekt im Amazonas-Regenwald ermöglicht. Es erlaubt dem Baukonsortium die Rodung von rund 240 Hektar Wald. Zudem können Straßen dorthin gebaut werden, teilte die Umweltbehörde auf ihrer Webseite mit. Ureinwohner und Umweltschutzverbände kritisieren den Staudamm. Nach Angaben der Planer müssten für den Bau 16.000 Menschen umgesiedelt werden. Die Kritiker nennen dagegen eine Zahl von 40.000 Betroffenen. Wie die Erfahrung mit früheren Staudammprojekten in Brasilien zeigten, hätten der Dammbau für Mensch und Natur fatale Folgen. Dem Staudamm müssten große Regenwaldflächen weichen, was die breit gefächerte Tier- und Pflanzenwelt der Region enorm schädigen würde. Der wirtschaftliche Nutzen des Projekts sei dagegen gering, sagen die Kritiker. Wird der Staudamm trotzdem wie geplant bis in 4 Jahren fertig gebaut, wäre er das drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt. In der Stadt Bern soll künftig die neu geschaffene Sozialhilfekommission tätig sein. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass diese ihre Arbeit am 1. März aufnimmt. Gemäß kantonaler Vorgabe muss jede Gemeinde eine Sozialbehörde führen. Sie beaufsichtigt den Sozialdienst und beurteilt Grundsatzfragen der Sozialhilfe. Die Sozialhilfekommission besteht aus 9 bis 13 Mitgliedern. Der Stadtrat wählt die politischen Vertretungen, die nicht Mitglied des Stadtrats sein dürfen, der Gemeinderat die externen Fachleute. Daneben ist die Direktorin oder der Direktor für Bildung, Soziales und Sport Mitglied der Kommission. Die Leitung des Sozialamtes nimmt ebenfalls an den Kommissionssitzungen teil. Der schwarze Specht ist der Vogel des Jahres 2011. Wie der Schweizer Vogelschutz SVS schreibt, habe der schwarze Specht als sogenannter Zimmermann des Waldes eine Schlüsselfunktion im Ökosystem Wald. Aus diesem Grund lanciert der SVS mit ihm auch seine neue 5-jährige Kampagne «Biodiversität – Vielfalt im Wald». Darin wird gefordert, dass im ganzen Wald verteilt dicke alte Buchen und Tannen stehen. Zweitens müssten auch Bäume mit alten Spechthöhlen stehen bleiben, denn diese können von anderen Tieren als Unterkunft benutzt werden. Und drittens brauche es viel Totholz für die Ernährung des Schwarzspechts und als Lebensraum vieler Kleinlebewesen. Der Blick aufs Wetter: Der Hochnebel hält sich heute zäh bei einer Obergrenze von 1500 bis 1700 Metern. Darüber und außerhalb des Nebels scheint die Sonne, die Temperaturen im Flachland steigen auf maximal 2 Grad an und es geht eine mäßige Bise. Bis am Sonntag gibt es im Flachland viel Hochnebel, darüber ist es jedoch sonnig. Im Flachland bewegen sich die Temperaturen bei mäßiger Bise um den Gefrierpunkt.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbericht. Heute ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Millionen von Menschen wurden im Zweiten Weltkrieg umgebracht, Juden gebrandmarkt, in Arbeitslager gesteckt und ermordet. Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Andersdenkende, Sinti, Roma oder Journalisten und Künstler wurden systematisch verfolgt, gefoltert und umgebracht. Am 27. Januar findet der internationale Gedenktag statt, weil am 27. Januar 1945 die Rote Armee das größte deutsche Vernichtungslager Auschwitz befreit hat. Im Zweiten Weltkrieg befand sich die Schweiz mitten zwischen den Fronten. Lange Zeit wurde hierzulande die neutrale Haltung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gelobt, doch spätestens seit die Bergier-Kommission die Rolle der Schweiz aufgearbeitet hat, weiß man, dass die Schweiz keine so weiße Weste hat, wie sie einst proklamiert hatte. Das beweisen auch viele Dokumente aus der Zeit zwischen 1933 und 1945. Einige dieser Dokumente hat die Online-Plattform Dodis nun veröffentlicht. Die Details im Bericht von Cheyenne Mackay.
Sehr geehrte Herren Bundesräte, wir können es nicht unterlassen, Ihnen mitzuteilen, dass wir in den Schulen aufs Höchste empört sind, dass man die Flüchtlinge so herzlos wieder ins Elend zurückstößt.
So beginnt der Brief einer Schulklasse aus Rorschach, datiert am 7. September 1942. Er endet mit den Worten:
Wir erlauben uns, für die Aufnahme dieser ärmsten Heimatlosen zu bitten.
Bereits eine Woche später verfasste ein Bundesrat ein Antwortschreiben an die jungen Schülerinnen aus Rorschach. Er beginnt mit folgenden Worten:
Meine liebe junge Schweizerin, du hast dem Bundesrat den Marsch gemacht, du hast ihn mit Vorwürfen überschüttet. Ich weiß nicht, woher du deine Weisheit hast und wer dir die Auskunft gab. Ich weiß nicht, ob sich dein Berater auch wirklich selber gewissenhaft und am richtigen Ort erkundet hat.
Danach schrieb der Bundesrat darüber, wie viel Geld die Schweiz in die humanitäre Hilfe investiert und wie viel sie im Vergleich zu anderen Ländern bereits tue. Aber er schreibt auch, dass in der Schweiz die Arbeitslosigkeit steige, würde man alle Flüchtlinge ins Land lassen, und er schreibt von Spionen, die sich als Flüchtlinge ausgeben. Dann appelliert der Bundesrat an den gesunden Menschenverstand der Schülerinnen und mahnt sie ihrer Jugendlichkeit. Das sind nur zwei Beispiele der historischen Dokumente, welche die Online-Plattform Dodis veröffentlicht hat. Mit der Veröffentlichung von offiziellen Schweizer Dokumenten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs wolle man am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus Einblicke in die Schweiz von damals bieten, erklärt der Wissenschaftler Marc Bernou.
Man will, dass Diskussionen und Vorlesungen mit Dokumenten verknüpft sind. So haben wir eine Auswahl der Dokumente, die im Bundesarchiv über die Judenvernichtung, über die Haltungen der Schweizer zur Zeit des Nationalsozialismus online gestellt. Es ist nützlich, diese Dokumente zu lesen, um in der damaligen Lage der Bevölkerung sich stellen zu können. Und so man kann wissen, wie damals die Schweizer Behörden informiert waren und welche Beschlüsse haben diese Behörden genehmigt.
Nebst der Korrespondenz zwischen einer Schulklasse und dem Bundesrat finden sich noch zig andere Dokumente auf Dodis online. Zum Beispiel ist ersichtlich, wie die ersten Informationen über die Ermordung der Juden in die Schweiz gelangt sind.
Man kann Berichte der Schweizer Diplomaten lesen. Man kann auch einige Informationen, die von deutschen Deserteuren an der Schweizer Armee mitgeteilt sind. Einige haben sogar Zeichnungen gemacht, um die Erschießungen der Juden zu thematisieren.
Die von Dodis veröffentlichten Dokumente zeigen auf, dass die Schweiz während dem Zweiten Weltkrieg die Informationen über die Judenvernichtung nicht als prioritär betrachtet hat. Aus der Perspektive der Politik seien Informationen über die militärische Bedrohung oder über die Landesversorgung als viel wichtiger eingestuft worden.
Zum Beispiel im Juli 1942, sogar der Direktor der Polizeiabteilung weiß, dass schreckliche Ereignisse in Frankreich oder in Deutschland stattgefunden haben. Trotzdem ist er für eine Schließung der Grenze, obschon die Flüchtlinge bis der Schweizer Grenze kommen können, waren nur einige Tausende oder einige Hunderte Personen. Trotz dieser Informationen war der Bundesrat der Meinung, dass es war unmöglich, diese Flüchtlinge in der Schweiz anzunehmen.
Kritik sei damals von Hilfswerken, religiösen Organisationen oder politischen Vereinigungen gekommen. Doch die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer habe die Haltung des Bundesrates unterstützt, die Grenzen nicht für alle deutschen Flüchtlinge zu öffnen. Für Marc Bernot ist es wichtig, heute diese verschiedenen Argumente zu vergleichen und über die moralische Verantwortung der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu diskutieren.
Seit einigen Jahren haben die Historiker gezeigt, dass eine andere, eine offenere Flüchtlingspolitik möglich war. Aber dass damals war die Politik von verschiedenen Faktoren geprägt. Angst der Überfremdung, Antisemitismus, die Sorgen über die Landesversorgung und so weiter. Verschiedene Faktoren haben eine Rolle gespielt. Und man muss überlegen und analysieren, warum diese Politik nicht während des Krieges eine Wende erlitten hat. Und man muss auch zum Beispiel die Verhandlungen über den J-Stempel als eine moralische Kapitulation der Schweiz betrachten.
Seit über 20 Jahren wird historisch geforscht über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Mit ihrem Dossier will Dodis diese Forschung und die Geschichte der Schweiz der Öffentlichkeit zugänglich machen.
95,6 Rabe Info.
Seit Monaten kritisieren Asyl- und Menschenrechtsorganisationen die Flüchtlingssituation in Griechenland. Überfüllte Unterkünfte, mangelhafte Asylverfahren, Elend und Prostitution. Vergangene Woche hat nun auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Zustände in Griechenland als menschenrechtswidrig verurteilt. Verschiedene EU-Staaten haben deshalb entschieden, vorerst keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zurückzuschaffen. Und nun lenkt auch die Schweiz ein, bis auf Weiteres sollen weniger Asylsuchende nach Griechenland zurückgeschafft werden. Auf einen kompletten Rückschaffungsstopp will die Schweiz aber vorerst verzichten. Mehr dazu im Beitrag von Wilma Rall.
Für immer mehr Asylsuchende wird Griechenland zur Sackgasse. Tausende Flüchtlinge warten in oft menschenunwürdigen Verhältnissen, bis sie in Griechenland ein Asylgesuch stellen können. Andere reisen weiter und versuchen ihr Glück in anderen europäischen Ländern. Aber auch diese Versuche bleiben oft erfolglos, denn wenn die Flüchtlinge von Griechenland kommen, ist Griechenland für ihr Asylgesuch zuständig. So will es das europäische Dublin-Abkommen. Susanne Bolz vom Rechtsdienst der Schweizerischen Flüchtlingshilfe erklärt.
Das Dublin-System stellt bestimmte Regelungen auf, welches EU-Mitglied zuständig ist für die Prüfung der Asylgesuche. Und einer der Hauptgründe ist eben, das Land ist zuständig, auf dessen Territorium die Person zuerst in den EU-Raum oder in den Schengen-Raum eingereist ist. Und weil das eben ganz stark natürlich gerade an den Außengrenzen passiert, sind eben gerade Länder wie Griechenland besonders belastet.
Auch die Schweiz hat das Dublin-Abkommen unterzeichnet und könnte demnach Flüchtlinge, die von Griechenland kommen, dorthin zurückschicken. Nachdem aber bereits mehrere EU-Staaten beschlossen haben, aus humanitären Gründen darauf zu verzichten, ist nun auch die Schweiz diesem Ruf gefolgt. Bis auf Weiteres will man mehrheitlich auf Rückschaffungen nach Griechenland verzichten. Was mit mehrheitlich genau gemeint ist, sagt Evelyn Gucker-Bruckdorfer, Vizedirektorin im Bundesamt für Migration BFM.
Das heißt, dass in den meisten Fällen auf diese Rückführung nach Griechenland verzichtet wird, dass wir in diesen Fällen also das Asylverfahren selber durchführen werden und positiv oder negativ entscheiden werden. Es kann aber sein, dass Personen sich seit längerem in Griechenland aufgehalten haben, mehrere Monate dort Unterbringung, Unterkunft hatten, auch vielleicht ein Asylverfahren eröffnet wurde. Und in diesen Fällen würden wir dann trotzdem an der Rückführung nach Griechenland und die Durchführung des Verfahrens in Griechenland festhalten.
Das BFM geht also davon aus, dass in diesen Fällen das Asylverfahren in Griechenland wieder aufgenommen und den Flüchtlingen auch wieder eine Unterkunft zugewiesen wird.
Wenn wir Anzeichen haben, dass die Person genau diese Unterkunft hatte, dann erachten wir es auch als Zumut oder als ist es ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Person eben wieder in diese Unterkunft zurückkehren kann. Aber wir gehen davon aus, dass es wenige Fälle sein werden.
Mit dieser Sonderregelung will das BFM verhindern, dass Flüchtlinge in die Schweiz einreisen, obwohl ihr Asylgesuch bereits in Griechenland behandelt wird.
Es ist einfach nicht völlig auszuschließen, dass eine Praxisänderung eine Veränderung des Verhaltens der Menschen bewirkt. Wir erwarten es zwar nicht, aber deswegen diese Klausel, wo wir uns vorbehalten, in Einzelfällen trotzdem noch Dublin-Verfahren durchzuführen.
Längerfristig aber können solche Einzelfalllösungen die Situation nicht entschärfen. Die EU-Kommission diskutiert schon seit Längerem, wie die Länder an den EU-Außengrenzen entlastet und die humanitäre Situation der Flüchtlinge verbessert werden kann. Als Nicht-EU-Mitglied rede die Schweiz dort nur am Rande mit, sagt Evelyn Guckerbrugdorfer.
Die Schweiz ist an einzelne Diskussionen der Minister eingeladen und kann sich im Rahmen dieser Ministerratstreffen, eben wenn sie eingeladen ist, in erweiterter Form äußern und so ihre Meinung dazu eingeben, wenn sie das möchte. Aber sie ist nicht direkt an den Verhandlungen und an den Aushandlungen beteiligt.
Die EU-Kommission verhandelt unter anderem über eine Revision der Dublin-Verordnung. Ziel ist es, die Länder an den EU-Außengrenzen in Flüchtlingsfragen vermehrt zu unterstützen. Zum Beispiel, indem die Verantwortung für die Asylgesuche wieder mehr unter allen europäischen Ländern aufgeteilt wird. Auch die Schweiz hat vor 3 Jahren den Dublin-Vertrag unterzeichnet. In dieser Frage aber hat sie sich noch auf keine Position festgelegt.
Die Schweiz hat sich jeweils bei dieser Lastenverteilungsfrage um ein sehr wirklich innereuropäisches Thema handelt, bisher nicht geäußert.
Sagt Evelyn Guckerbrugdorfer, Vizedirektorin vom Bundesamt für Migration, BFM.
Rabe Info 95,6.
In 2 Wochen wählt die Berner Stimmbevölkerung eine neue Ständerätin oder einen neuen Ständerat. Seit der Wahl von Simonetta Sommaruga in den Bundesrat ist der 2. Ständeratssitz von Bern vakant. 2 Kandidatinnen und 2 Kandidaten bewerben sich um den Sitz. Die Sozialdemokratin Ursula Wyss, die freisinnige Christa Markwalder, der SVP-Mann Adrian Amstutz und Marc Jost von der EVP. Die ersten 3 sind jetzt schon im Nationalrat, Marc Jost sitzt im Berner Grossrat. Wir haben den 4 Kandidierenden jeweils die gleichen Fragen gestellt. Jeden Tag präsentieren wir im Rabe Info, was die potenziellen Ständeräte und Ständerätinnen zu sagen haben. Heute stellen wir den Kandidierenden Fragen zu spezifisch bernischen Kultur.
Der Kanton Bern ist zwar zweisprachig, hat aber keinen Roman im Stöckli. Warum soll die bernjurassische Bevölkerung genau sie in den Ständerat wählen? Die Antwort bitte auf Französisch. Ursula Wyss.
Alors, je pense que déjà le canton de Bern a une fonction exceptionnelle comme grand canton, comme canton bilingue justement. Une fonction d'être un pont entre la Romandie et la Suisse alémanique. Et c'est pour cela que je trouve que la langue française, dans le canton de Berne, mais dans toute la Suisse, a un rôle exceptionnel et doit avoir la position importante aussi dans la politique de la formation.
Marc Jost.
Je peux m'exprimer en français. Pas très bien, mais je comprends tous les romans, les personnes du Jura bernois. Je comprends tout. Alors la conversation, c'est possible. Et comme ça, je peux m'engager pour les intérêts du Jura bernois aussi.
Christa Markwalder.
Moi, j'étais présent au Jura bernois lors des différents événements et on a discuté par exemple notre système de santé et j'ai pu constater que j'ai beaucoup de soutien au Jura bernois et même aussi dans la partie francophone de Bienne.
Adrian Amstutz.
Weil der Berner Jura in der Mehrheit auch bürgerlich geprägt ist und weil es im Berner Jura auch die grosse Anzahl Menschen hat, die einen EU-Beitritt unseres Landes ablehnen.
Könnten Sie das auf Französisch sagen?
Könnte ich so spontan nicht.
Die einzige Sportart, die nur im Kanton Bern gespielt wird, ist Platzgen. Erklären Sie uns kurz die Regeln. Adrian Amstutz von der SVP.
Ja, es geht darum, mit einer Steinplatte ein Ziel zu treffen, ähnlich wie beim Curling, nur dass der Stein dann nicht rutscht, sondern dass der im Sand oder im Lehm blockiert wird.
Christa Markwalder von der FDP.
Die Regeln sind sehr kompliziert. Wir haben einmal anlässlich eines Anlasses mit internationalen Studierenden der Universität Bern in Sumiswald Platzgen und Hornussen geübt und hatten großen Spaß dabei.
Marc Jost von der EVP.
Es gibt zwei Teams, die haben die Platzgen, also die Metallstücke. Dann wird von einem Stock zu einem zweiten Stock geworfen. Also der eine Stock, das ist die Distanz, wo man hinsteht. Und das Ziel ist, das Metallstück so nahe wie möglich an den anderen Stock zu werfen. Und jenes Team, das im Moment das Metallstück weiter entfernt hat vom Stock, muss weiterfahren, bis es näher liegt. Also das wäre die Reihenfolge. Und wenn am Schluss das Metallstück des einen Teams näher liegt, dann gibt es Punkte. Und wenn jetzt die Gegnermannschaft ihr Metallstück an zweiter Stelle hat, dann gibt es nur einen Punkt. Und wenn jetzt aber die eine Mannschaft mehrere am nächsten hat, dann gibt es einen großen Vorteil und mehrere Punkte.
Ursula Wies von der SP.
Ich habe keine Ahnung und habe von dieser Sportart noch nie gehört. Aber ehrlich gesagt, Sie könnten auch mit mir über naheliegendere Sportarten reden. Und auch da würde ich, glaube ich, ziemlich schnell ins Schwimmen kommen.
Mehr Antworten der Ständeratskandidaten und Kandidatinnen auf die Fragen der Inforedaktion gibt es auch morgen im Rabe Info um 11.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Donnerstag, dem 27. Januar 2011. Die nächste aktuelle Ausgabe des Rabe Infos gibt es morgen um 11. In der Redaktion waren Wilma Rall und Cheyenne Mackay. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.